Heute bei Powermensch eine Sonderfolge, wie man nach Corona wieder auf sein ursprüngliches Level kommt. Zu Gast bei Powermensch Triathlon Age Group Betreuer der Challenge Rot, betreut die Fußballprofis der Bundesliga, testet für seine Patienten die Sportgeräte immer erst für sich selbst, Sportmediziner und Ausdauersportler Dr. Med. Alfred Spieker. Powermensch Podcast, der Podcast für Ausdauersportler mit der extra Portion Power.
Ich komme ja aus dem Bereich auch der Laktatanalyse. Ich habe früher für meine Doktorarbeit die Rudernationalmannschaft, den Olympia-Achter untersucht, habe da sehr viel Laktat abgenommen. Als Maßnahme Zink, Selen, hochdosiert Vitamin D, Magnesium nehmen. Das sind sowieso Dinge, die ich jedem Sportler empfehlen kann, damit die Immunabwehr auf einem hohen Level bleibt. Da gibt es im Prinzip zwei verschiedene Bereiche, die angegeben werden, deine Tagesform und deine Schlafqualität. Der ist extrem genau, den trägt man an den Fingern wie einen normalen Ring und da sind Sensoren dran. Grundsätzlich gibt es eine Regel, dass man sagt, ab einem gewissen Alter sollte man auf jeden Fall alle 2 Jahre eine kardiologische Untersuchung machen. Das heißt also auf jeden Fall ein Belastungs-EKG und eine Echokardiographie.
Hallo ihr Powermenschen, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe mit dem Schwerpunkt Plötzlich Corona, wie komme ich schnell und gesund wieder aufs Treppchen? Die heutige Folge richtet sich an Ausdauersportler, welche Corona- oder grippeähnliche Symptome hatten und nun schnell und vor allem sicher wieder auf ein Top-Leistungslevel zurück wollen. Ist das für dich interessant? Dann bleib dran. Oder kennst du ein Powergirl oder einen Powermenschen, für den dies hilfreich sein könnte? Dann sende ihm gerne diese Folge zu. In der Folge geht es auch kurz um das sogenannte Digital Sport, mit dem Aura Ring Schlaf und Gesundheit zu tracken. Habt ihr Erfahrung mit dem Ring und nutzt die Werte für euer Training? Dann schreibt uns gerne eure Erfahrungen. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Ausdauersportler und Sportmediziner Dr. Med. Alfred Spieker. Ja, hallo ihr Powermenschen, heute eine Spezialfolge. Mich hat's ja leider erwischt mit Corona. Natürlich zuvor hatte ich ein richtig gutes Leistungslevel und da kann man ja googeln und machen, wie man will. Jetzt habe ich mir einfach mal meinen vertrauten Sportarzt, den ich auch von Sportevents kenne, den Dr. Alfred Spieker, herangeholt und darf mich heute hier mit ihm unterhalten, wie ich da jetzt in Zukunft nach Corona wieder auf mein Leistungslevel komme. Ja, servus Alfred, herzlich willkommen.
Ja, hallo Christian, freut mich und grüß dich hier im Vitalhaus in Aachen.
Das Vitalhaus hier, also ich habe den Eingang fast nicht gefunden, weil das ist ja ein Riesengebäude. Alfred, erklär doch gerade mal kurz, du hast hier ein sportmedizinisches Gebäude, wo du eigentlich rund um die Versorgung eigentlich alles bieten kannst.
Ja, wir sind hier vor vielen Jahren eingezogen und haben erstmal auf einer relativ begrenzten Fläche angefangen. Ich bin ja Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und habe noch an der Sporthochschule in Köln studiert. Und dann sind wir erstmal gestartet, ganz normal orthopädisch. Ich bin ja im Bereich Sportmedizin unterwegs, aber ich mache auch den kompletten Breitensportbereich und alle Erkrankungen des Bewegungsapparates, der Muskulatur. Dann haben wir hier begonnen. Meine Frau hat hier auch eine Praxis. Sie kommt ja auch aus dem Hochleistungsbereich Laufen. Und ja, dann haben wir vor vielen Jahren hier begonnen. Erstmal ganz klein mit einer orthopädischen Praxis, später mit der allgemeinmedizinischen dazu und mit einer Physiotherapie. Und dann ist das immer größer geworden. Jetzt haben wir noch einen Trainingsbereich, einen Funktionsbereich und sind jetzt hier mittlerweile auf 4 Etagen ausgebreitet und versuchen den Menschen so gut zu helfen, wie es geht.
Genau, und wir kennen uns ja auch durch die ein oder andere Sportveranstaltung. Du hast ja ein eigenes Lauf oder ein eigenes Sportteam, bist auch recht aktiv hier, immer vorne mit dabei. Genau, und somit bist eigentlich du für mich der Arzt des Vertrauens, wenn es in Richtung Sport geht, weil ich weiß, du machst selber hier auf hohem Level Sport, hast dein komplettes eigenes Team und du hast auch namhafte Triathleten oder was hast du so an Referenzen, was du auch mitbetreust und im Team?
Ja, ich habe letztendlich alles dabei, vom Profisportler bis zum Age-Grouper, Alterssportler. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass unbedingt der Profisportler immer mein Ziel ist. Ich versuche allen Menschen zu helfen. Ich hatte jetzt gerade jemanden, der ist in Rot gestartet, 2 Wochen bevor der Wettkampf war, hat er sich das Handgelenk gebrochen, das war sein Lebenstraum, da dran teilzunehmen und dann heißt es, was kann ich jetzt machen? Und denen helfe ich eben gerne und der hat es dann auch geschafft und war total glücklich und hat sich für nächstes Jahr wieder angemeldet. Aber genauso sind hier Bundesliga-Profis bei mir, wir haben selber im Team die Ellen Jansen, die gehört sicherlich zu den besten Age-Grouperinnen in Deutschland, in ihrer Altersklasse, aber auch Gesamtdeutschland, ehemals Hochleistungsradfahrerin gewesen. Also das ist breit verteilt über Volleyball, Basketball, Fußball natürlich recht viel, Leichtathletik, Laufen, Duathlon, wo ich herkomme, betreue ich natürlich recht viele.
Okay, und wie immer im Gespräch, meine erste Frage an dich, was war denn deine letzte Sportaktivität?
Also, ob man das als Sport bezeichnen kann, weiß ich nicht. Wir waren aber letzte Woche auf der Zugspitze und sind über die Höllentalklamm, über zwei Klettersteige und über den Gletscher gegangen. Also 8,5 Stunden. Also, ja, war schon ein bisschen mehr als nur wandern.
Okay, sportlich, sportlich. Ja, dann steigen wir doch gleich ins Thema ein. Und zwar, ich war auf einem recht hohen für mich ein Sportlevel. Das heißt, ich bin hier mit dem Rennrad die 120 Kilometer gefahren mit 2500 Höhenmeter. Das hat alles sehr gut geklappt. Wollte eigentlich dieses Jahr auch wieder mit den Kollegen, wir machen immer eine Alpenüberquerung, dieses Jahr mit dem Rennrad. Da musste ich leider absagen. Und ja, kurz zu meiner, ich habe es jetzt dann auch geschafft, dass ich dann mal halt Corona hatte. Mein Verlauf war ich war 3 Tage, hat es mir sozusagen den Stecker gezogen, mit richtig ordentlich Kopfweh, Schwitzen und so Druck hinterm Auge, ein leichtes Halsweh. Aber ich hatte zum Glück jetzt kein Husten oder irgendwie auch im Bereich von Fieber. Jetzt ist das alles vorbei, dann hat man danach noch ein paar Tage leichte Grippe oder ein bisschen Schnupfe. Und jetzt, wie beginne ich wieder? Jetzt habe ich natürlich, da kann man googeln, machen, wie man will. Aber letzten Endes vertraut mir hier der Rat eines Sportmediziners. Und jetzt wäre einfach mal so für mich, ich habe jetzt auch 2 Wochen gar nichts gemacht und habe jetzt begonnen, leichte Touren, maximal so 120er Puls und einfach mal eine Stunde, mal 90 Minuten, einfach mal um zu gucken, wie man da rankommt. Was ich auch recht interessant war, da würde ich auch noch drauf eingehen, wenn man mal so wirklich 4-5 Wochen nichts macht. Ich hatte ganz ehrlich, nach der 2. Radtour hatte ich morgens um 6 einen Krampf. Also der Körper muss wohl da auch richtig abgebaut haben. Noch zu meiner Phase in den 3 Tagen, wo es mir eigentlich so übel ging, da hat mir eigentlich hauptsächlich so ein Aspirin plus C geholfen. Und ich habe ja auch einen recht guten Hausarzt, der Herr Dr. Wey, der hat auch vorher schon immer gesagt, um hier präventiv vorzubeugen, immer Vitamin D und Zink. Ja, und jetzt übergebe ich einfach mal das Wort an dich. Was empfehlst du nach so einer, als Sportler, wie man wieder hier zurückkommt und was man hier einfach so beachten sollte?
Ja, ich will da gar nicht so detailliert auf Corona eingehen. Ich denke, das gilt grundsätzlich für alle Infektionen, die man hat. Weil in letzter Zeit spricht jeder von Corona, aber es gibt andere grippeähnliche Symptomatiken und für alle gilt letztendlich immer das Gleiche. Schonung, also dass man sagt, ich mache gar nichts, würde ich, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Wenn ich natürlich Hochfieber habe, habe überhaupt keine Kraft, dann muss ich mal aussetzen. Aber sobald ich mich einigermaßen in der Lage wieder dazu fühle, etwas zu tun, etwas machen, nach draußen gehen, an die Sonne, an die frische Luft, etwas tun. Das Level, das muss man dann sehen, das hängt ja davon ab, wie gut war mein Level gewesen, dass ich natürlich dann nicht direkt Vollgas geben kann, das wird der Körper ja auch gar nicht hergeben. Das Problem ist, wenn ich von 100 auf 0 falle, habe ich ein echtes Problem, wieder einzusteigen. Deswegen das vorher abfangen, ich sage dann bei 20-30%, dann gucken das, was wirklich möglich ist. Der Körper gibt ja viele Signale und das hast du schon vollkommen richtig gemacht. Wenn man so ein bisschen nach der Herzfrequenz guckt, 120er, das ist dann so GA1-Bereich, das ist dann sicherlich nicht verkehrt. Und wenn ich das gemacht habe, komm nach Hause, dann werde ich schon spüren, hat mir das gut getan oder hat mir das nicht gut getan. Deswegen zu sagen, bei jedem muss man so machen, das ist sehr, sehr schwer. Individuell muss es gemacht werden, man kann es nicht in bestimmte Raster bringen. Also ich mache das sehr ungerne. Deswegen die Dinge, die du dann zusätzlich gemacht hast, Aspirin, sehr vernünftig, Blutverdünnung kann man machen, aber nicht Aspirin nehmen, um länger eine Strecke zurückzulegen oder wie es manche im Marathon machen, da rate ich dringend von ab. Aber als Maßnahme Zink, Selen, hochdosiert Vitamin D, Magnesium nehmen, das sind sowieso Dinge, die ich jedem Sportler empfehlen kann, damit die Immunabwehr auf einem hohen Level bleibt. Je höher klassig ich bin, je härter ich trainiere, desto anfälliger wird mein Immunsystem sein. Deswegen muss ich das irgendwie unterstützen und mit diesen Maßnahmen funktioniert das sehr gut.
Sehr gut, da war jetzt eigentlich schon mal sehr viel mit drin. Das heißt, ich habe dann eigentlich mich auch richtig verhalten. Wie gesagt, ich habe da mal echt eine Woche dann rein gar nichts gemacht und dann ja, mit so ein bisschen mal um die Straße rum, ein bisschen wandern oder leichtes Laufen und dann ganz dezent da mal wieder den Körper ein bisschen hochgefahren. Und wie du sagst, hör auf deinen Körper, das merkst du ja dann auch, ob da was. Also mein Faktor war jetzt hier hauptsächlich der Puls dann während dem Trainieren. Jetzt sind wir hier ja eigentlich beide auch ausgestattet, wenn man das hier sieht, was am Tisch rumliegt, mit Garmin und mit was die alles Möglichen messen kann. Kann mir so eine Uhr auch schon hier Anzeichen geben, dass irgendwas richtig oder falsch oder
ja, was ich sag beachten mal, können? Ja, tendenziell sicherlich, wobei man bedenken muss, bei die Pulsmessung gerade bei den ganzen Pulsuhren ist nicht besonders genau. Wenn der Fehlerquotient immer gleich bleibt, dann kann ich es vergleichen. Aber wenn ich jetzt eine reelle zum Beispiel Herzfrequenz messen möchte, empfehle ich auf jeden Fall Brustgurt. Ich bin kein großer Freund vom Brustgurt tragen, weil ich das irgendwie nicht so mag. Und deswegen habe ich einen OH1-Gurt, den kann man an den Unterarm machen, an den Oberarm machen und der gibt sehr, sehr reelle Herzfrequenzen an. Und das habe ich auch schon mit ein paar Freunden gemessen, also das funktioniert extrem gut. Und da kann ich dann sehr schön mitarbeiten. Es gibt ja viele, viele Formeln, um zu gucken, was ist denn für mich gut. Eine ganz einfache, 180 minus Lebensalter. Dann bin ich im GA1-Bereich und da mache ich sicherlich nichts verkehrt. Und das funktioniert extrem gut. Die Uhren geben mittlerweile schon einiges her. Man weiß nie, wie reell es ist. Was ich persönlich nutze, das ist ein sogenannter Oura-Ring. Der wird auch im Profibereich genutzt. Da gibt es im Prinzip zwei verschiedene Bereiche, die angegeben werden. Deine Tagesform und deine Schlafqualität. Der ist extrem genau. Den trägt man an den Fingern wie einen normalen Ring und da sind Sensoren dran. Und da kann man schon sehen, wie geht es dir heute? Und dann entscheide ich auch, okay, der gibt mir heute keine besonders guten Werte an, dann sollte ich heute mal keine harte Einheit machen. Und das ist ein Tool, den ich persönlich dann nutze. Nicht ständig, aber gerade in der Wettkampfvorbereitung oder wenn es zum Wettkampf hingeht.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Das heißt, das ist dann auch mit einer App kombiniert. So kann jetzt auch zum Beispiel, wenn jemand von deinem Team oder so auf einen Wettkampf trainiert, kannst du ja auch da einblicken in Werte, wie er nach gewissen Trainings das alles so verdaut hat. Also ich bin ja, sag ich mal, auf einem so Hobbysportler-Level, aber wenn ich jetzt wirklich, ich sag mal, Ende des Jahres irgendwo noch einen Ironman hätte oder sowas, dann denke ich, oder was würdest du dann mit Blut und Kardiologe oder kann man da dann wirklich dann auch was auswerten und sagen, okay Junge, du bist topfit, das geht in die richtige Richtung oder sehe ich da dann auch, Achtung, wir müssen das verschieben auf nächstes Jahr oder sowas? Was meinst du zu Blut und Kardiologe?
Ja, also grundsätzlich gibt es eine Regel, dass man sagt, ab einem gewissen Alter sollte man auf jeden Fall alle 2 Jahre eine kardiologische Untersuchung machen. Das heißt also auf jeden Fall ein Belastungs-EKG und eine Echokardiographie. Das ist also eine Ultraschalluntersuchung vom Herzen. Aber auch im Leistungshochleistungsbereich in jüngeren Jahren auf jeden Fall, da hat es ja in der Vergangenheit zum Beispiel, ich glaube es war da damals der Lothar Leder, den hat es ja da erwischt, da ist auch nach 20 Jahren Profisport dann was festgestellt worden, also da sollte man schon immer nachgucken lassen, halte ich für sinnvoll. Man kann das nicht zu 100%, kann man sich nicht schützen. Das ist wie beim TÜV. Man kann beim TÜV gewesen sein, am nächsten Tag funktionieren die Bremsen nicht, aber es gibt einem auf jeden Fall schon mal extreme Sicherheit. Bezüglich des Blutes natürlich ganz normal, dass man mal guckt, was machen meine ganzen Mineralwerte, was machen mein großes, kleines Blutbild beispielsweise, damit ich sehe, wie ist es mit den roten Blutkörperchen. Das halte ich für sinnvoll, das muss man nicht ständig machen, oder das sollte man einfach mal in so einem Generalcheck jedes Jahr untersuchen lassen, genauso wie ein Ultraschall von der Leber, Niere etc., dass man sieht, okay, alles im Lot. Bezüglich Laktatuntersuchung muss man gucken, ja, kann manchmal sinnvoll sein, ist aber sehr, sehr aufwendig, ist ja auch nicht immer so ganz billig. Ob das immer zwingend notwendig sein muss, weiß ich nicht. Ich komme ja aus dem Bereich auch der Laktatanalyse. Ich habe früher für meine Doktorarbeit die Rudernationalmannschaft, den Olympia-Achter untersucht, habe da sehr viel Laktat abgenommen. Und ja, das ist ja dann wieder eine Frage der Interpretation auch. Ist das jetzt ein gutes Laktat, ist ein schlechtes? Wirst du einen guten oder schlechten Wettkampf abliefern? Also da habe ich alles möglich gesehen. Wir haben 3-4 Tage vor einem wichtigen Wettkampf abgenommen. Laktat war super, prognostiziert super Zeit. Derjenige ist ausgestiegen und umgekehrt, vorher schreckliche Werte und ist Bestzeit gelaufen. Also das ist ja nicht so ganz einfach. Deswegen hört auf euren Körper, das ist immer ganz wichtig, nehmt die Herzfrequenz dazu, Radfahrer können Wattmessung noch dazu nehmen und Trittfrequenz, das sind für mich Parameter, die kombiniere ich dann in meinem Kopf, dass ich dann sehe, okay, ich habe jetzt die Herzfrequenz, okay, die Wattleistung passt dazu, Trittfrequenz passt und dann weiß ich, ja, das stimmt alles und sobald ein Parameter da nicht passt, muss man immer ein bisschen aufpassen, gucken, wieder ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, die meisten machen eben den Fehler, die Regeneration kommt zu kurz. Das ist häufig, oder da sehe ich, das ist der häufigste Fehler auch für Verletzungen.
Ja, klar, Regeneration ist wichtig. Das kenne ich noch von einem Kollegen, wo man in Richtung Triathlon trainiert habe. Da hast du dann einen Haarriss im Schienbein, weil einfach Übermüdung vorhanden war.
Ja, genau.
Ja. Sponsor der heutigen Sendung ist die Knipsbude. Ihr braucht professionelle Sportbilder oder Produktfotos wie unsere Powermensch Cap? Dann schaut rein bei dem Team der Knipsbude unter www.knibu.de. Ja, das hört sich für mich alles recht gut an, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so einen kardiologischen Check, das war mal beim Zugspitzlauf, ist das Voraussetzung, aber sonst habe ich das auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich habe hier, glaube ich, auch dringend Nachholbedarf. Empfehlst du hier, dass man das anfangs zur Saison macht oder einfach alle 2 Jahre mal?
Also ich muss es nicht unbedingt zum Anfang der Saison, weil ja für uns Sportler gibt's ja gar keinen Anfang, gar kein Ende so richtig. Das sind nur die Hauptwettkämpfe, aber wir trainieren ja das ganze Jahr durch und ich würde es in der Phase machen, wo ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich nicht hetzen muss, würde zu einem gehen, der auch sonst Sportler untersucht. In Anführungszeichen nicht zum Haus- und Wiesenkardiologen, sondern schon einen, der auch dann, ich sag mal, vielleicht im Leistungsbereich ein bisschen unterwegs ist. Ja. Das macht absolut Sinn. Und wenn man immer zum Gleichen geht, hat man den Vorteil, der kann natürlich immer schön vergleichen, der kennt einen irgendwann auch und dann hat man auch die nötige Sicherheit.
Dann noch meine Frage, ich habe mich ja dann ein paar Wochen geschont, sag ich mal, nach dieser Grippe, jetzt alles leicht begonnen, mit dem Hinblick, dass ich halt auch hauptsächlich den Puls im Bilde habe. Was passiert jetzt, wenn ich so eine Trimm-dich-Pfad-Runde mache mit Geräte, mit Übungen, das strengt ja übelst an, solche Klimmzüge oder Liegestütze und so weiter, aber da geht ja der Puls teilweise gar nicht hoch, aber das ist trotzdem, glaube ich, gefährlich, oder?
gefährlich nicht. Ich sage immer, man muss gucken. Klar, bei allen Übungen, gerade Hangeln, Push-Ups, Pull-Ups, da geht der Puls in der Regel schon sehr hoch. Wenn man merkt, oh, im Moment geht er bei mir nicht hoch, weiß man, irgendwas stimmt noch nicht so. Das heißt, ich mache das Ganze natürlich dann auf einem niedrigeren Level. Auch wenn ich ja zwischendurch nur laufe, dann laufe ich wirklich sehr, sehr langsam und dann mache ich vielleicht nicht 15 Liegestütze, dann mache ich vielleicht nur 5. Ich setze das einfach im Niveau runter, aber ich mache es. Und dann beobachte ich mich, wie geht es mir währenddessen, dann beobachte ich mich, wie geht es mir nach der Einheit und wie geht es mir am nächsten Tag. Und wenn ich merke, ja, es war schon anstrengend, aber es hat mir irgendwie gut getan, dann werde ich das langsam steigern. Ich beobachte meine Herzfrequenz und das haben mir viele Patienten eben berichtet, dass die Frequenz häufig nicht mehr so richtig hochgegangen ist. Das muss man beobachten, aber das halte ich jetzt nicht für dramatisch. Es sei denn, ich bin wirklich im Anschlagsbereich und kriege dann nur eine 130er Frequenz. Da muss ich natürlich aufpassen. Aber solange ich in einem GA1-Bereich arbeite, sehe ich da überhaupt gar keine, habe ich überhaupt keine Bedenken.
Genau. Sobald auch was auffällt oder man merkt, da läuft was anders, ist auf jeden Fall das, was wir hier jetzt besprechen, das ist einfach nur unsere Unterhaltung, immer auf jeden Fall einen sportmedizinischen Arzt aufsuchen. Was mich mal noch so allgemein interessieren wird, wenn ich da jetzt wirklich mal 5-6 Wochen wirklich von 100% auf 0 runterfahre, da verliere ich ja doch schon einiges an Fitness, so wie ich anfangs auch erzählt habe, dass ich jetzt auf einmal nach dem Radfahren wieder einen Krampf und so habe, obwohl ich gar nicht wirklich mich anstrenge oder halt locker.
Ja, definitiv. Das ist so, 6 Wochen ist eine extrem lange Zeit. Ich verliere Muskelmasse und zwar nicht wenig an Muskelmasse. Mein Herz-Lungen-System wird nach unten gefahren und mein Kopf wird nach unten gefahren. Deswegen sollte man es vermeiden, wirklich Richtung Null zu fahren. Krämpfe kommen meistens in 2 Situationen. Entweder wenn ich sehr hoch belastet habe oder wenn ich nicht mehr belaste. Also gerade der sportlich schon sehr aktiv unterwegs ist, der bekommt sehr schnell Krämpfe, wenn er mal 2 Tage nichts macht. Da ist einfach geht die Spannung sehr schnell raus. Und es ist natürlich der Kopf, derjenige, der sehr aktiv ist, der möchte ja was machen und der muss auch was machen, aber der muss sich das suchen, was für ihn jetzt auch gut ist. Das heißt, der Läufer, der dann eine Verletzung hat und einen Abriss hat, der kann natürlich nicht laufen, aber der kann im Fitnessbereich für den Bauchrumpf was tun. Und dann ist der Kopf besser, kardiopulmonal kann er trotzdem was machen, zwar auf eine andere Art und Weise, aber er kann etwas tun. Und so findet sich eigentlich für jeden irgendwas, was er noch tun kann. Deswegen dieses Wort Schonung höre ich nicht gerne, sondern ich sage immer Intensitätsanpassung. Das ist das Schlüsselwort. Und da braucht man einen, der einem vielleicht dabei hilft und sagt, so viel ist momentan wahrscheinlich gut für dich. Und das muss man immer wieder individuell anpassen.
Ja, immer gezielt auf den Fall dann und auf Jawohl. Den Kunden. Okay, jetzt nehme ich hier quasi mit, dass ich unbedingt hier bei dir dann noch mit deinem Kardiologen Termin machen darf und auch mal wieder wirklich nötig habe. Jetzt habe ich beim Reinlaufen hier auch so eine Kryokammer gesehen. Was bietest du so als sportlicher Partner, was bietest du so mit an oder was kann man bei dir alles, wie kannst du unterstützen und anbieten, wenn ich hier auf dem Triathlon oder sowas trainiere?
Ja, die Kryokammer ist was total Spannendes. Das haben wir noch gar nicht so lange, seit einem Jahr. Da sind wir eigentlich mehr oder weniger durch Zufall drauf gekommen. Ich habe eine Zeit lang auch den Konstantin Frommann, ein ja, früher Nationaltorhüter in der Jugend gewesen, den habe ich was betreut, mit dem trainiert und der war beim SV Meppen und hat mir mal Bilder geschickt. Dann habe ich gesagt, wo seid ihr denn? Und die waren eben in einer solchen Kryosauna. Und da gibt es 2 verschiedene Arten. Eine, wo der Kopf rausguckt und wo der gesamte Körper unten drunter dann unterkühlt wird. Und dann gibt es Kryokammern, da ist man komplett drin. Man muss ja so vorstellen, das ist wie früher unsere Telefonzelle. Da geht man in eine Telefonzelle rein, ist nur ein bisschen kälter. Unsere ist minus 90 Grad. Wir haben uns eben entschlossen, diese zu nehmen, weil der Kopf mit drin ist. Warum? Weil auch der Kopf braucht häufig eine Kühlung, egal ob es um Schmerzen geht, ob es um ja psychische Dinge geht, Tinnitus, wie auch immer. Wir wenden es ansonsten an bei allen Hauterkrankungen, sind wir jetzt kein Spezialist für, aber dafür ist Kälte gut für Schwellungen, Entzündungen und natürlich im Sportbereich Regeneration. Und diese Kälte ist ja, diese trockene Kälte ist eben was ganz Besonderes. Es ist einmal, ja, was, ich sag mal, was Therapeutisches. Es ist aber gleichzeitig auch wie ein kleines Abenteuer, weil viele doch sagen, 90 Grad, oh, halte ich das aus, und gehen da mit Respekt rein. Und das ist irgendwie das, was auch schön ist und wo ich immer sage, ja, es schaffen so gut wie alle, aber man geht erstmal mit Respekt rein, weil minus 90 Grad haben die meisten Menschen ja noch nie ausprobiert. Und es ist wirklich toll, und nach harten Einheiten gehe ich da gerne rein zur Regeneration. Und ja, ist ein tolles Tool.
Wie lange geht man dann in diese Kryokammer, und dann nur in der Unterwäsche, oder ziehe ich da meine Skiausrüstung an, dass ich nicht wirklich so friere?
Ja, mit der Skiausrüstung kommt nicht rein. So groß ist die Kammer ja nicht, sonst müsste ich Ski abschneiden. Nein, da ist tatsächlich, geht man in der Unterwäsche rein, bekommt dann noch was für die Ohren, bekommt noch was für die Nase. Hier ist tatsächlich eine Maske sinnvoll in der Kryokammer und dann natürlich für die Füße auch noch was. Aber ansonsten ist man dann mehr oder weniger nackt. Geht so circa 3 Minuten rein. Okay. Rekord ist bei 10 Minuten, aber es gibt auch keine Studie darüber, dass 10 besser ist als 3. Auch da gilt individuell, so wie man sich wohlfühlt.
Okay, also da gehört schon ein bisschen Mut dazu, dass man sich in diese minus 90 Grad reinsetzt. Das ist wie bei mir, das ist wieder Kopfsache, weil ich habe auch irgendwo gelesen, nach der Sauna wirklich immer in den kalten Pool oder ins Schwimmbecken, habe mich da auch lange darum, hab's nicht gemacht, aber das mache ich jetzt eigentlich, nur weil ich Gläser habe, das gesund ist, mache ich es eigentlich immer. Und dann schafft man das auch.
Absolut, ist für die Gefäße einfach toll, ne? Und das geht. Und man muss ja nicht direkt reinspringen, dann fängt man erstmal an und geht eben nur bis zum Knien. Beim nächsten Mal geht man bis zum Oberschenkel, und irgendwann merkt man, das tut einfach richtig gut.
Okay, und also das baust du richtig auch bei Jungs aus deinem Trainingsteam mit ein, dass man wirklich so alle paar Trainingseinheiten auch mal in diese Kryokammer dann mit reingehen.
Absolut. Wenn sie gerade an ist, versuchen wir es immer einzubauen, weil es tut uns einfach gut. Und es ist mal ein ganz anderes Tool, was wir nicht kennen. Ansonsten ist natürlich Wasser ein gutes Tool, gar keine Frage. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen, wie gesagt, auch kleines Abenteuer. Schaffe ich heute 3, 3,5 Minuten. Aber wie gesagt, man muss da keine Rekorde brechen. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man auch nach 2 Minuten rausgehen. Von daher, das muss jeder für sich mal ausprobieren. Es ist auf jeden Fall lohnenswert, einen Gang mal zu machen.
Ja, interessant. Was hast du noch so an Leistungen hier, wie du jetzt deine Sportgruppe auf Vordermann bringen kannst?
Ja, wir sind ja hier schon seit vielen, vielen Jahren ein Schwerpunktzentrum für Stoßwellentherapien. Stoßwellen sind hochenergetische Wellen, die in den Körper eingebracht werden. Und wenn man es mal ganz simpel formuliert, machen die eins: Die Stoßwellen stärken unsere Selbstheilungskräfte. Bestimmte Dinge funktionieren vielleicht nach 1, 2 Wochen von alleine wieder, aber manchmal funktioniert es nicht, ob es der Rückenschmerz ist, ob es der Schulterschmerz ist, ob es die Ferse ist. Und dann können Stoßwellen das sehr, sehr gut unterstützen. Die Stoßwellen gibt es schon seit den 80er Jahren. Dort haben die Urologen die Stoßwelle benutzt, um Nierensteine zu zertrümmern. Dann haben die Orthopäden gesagt, toll, dann können wir das für die Kalkschulke auch nutzen. Haben gedacht, den Kalk kann man damit völlig beseitigen. Nein, aber der Schmerz war weg. Und dann hat man gemerkt, oh, das muss einen entzündungshemmenden Effekt haben. Und dann ist man weitergegangen, hat den Tennisellbogen bearbeitet, die Achillessehne, den Fersensporn. Und wir behandeln mittlerweile den kompletten Körper. Ich kann seit einem Jahr eben sagen, kompletten Körper. Bis dato hatten wir nur bis zum Kopf behandelt. Und seit einem Jahr behandeln wir sogar noch Alzheimer-Erkrankungen, weil Stoßwellen nachweislich auch bei Alzheimer helfen können. Wir können nicht sagen, jeden, den wir behandeln, werden wir zu 100% helfen. Wir haben jetzt insgesamt 1000 Behandlungen gemacht bei Alzheimer-Patienten und haben hier insgesamt sehr, sehr positive Ergebnisse. Wir hatten auch Parkinson-Patienten dabei. Dort sind die Studien noch nicht abgeschlossen, werden aber dieses Jahr abgeschlossen. Wir haben trotzdem schon ein paar gehabt. Da sind die Ergebnisse sogar noch besser. Also Stoßwellen haben den riesigen Vorteil, Sie sind ohne Strahlung und vor allen Dingen, wir sehen keine Nebenwirkungen. Und das gibt es in der Medizin sehr, sehr, sehr selten.
Okay, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie funktioniert das dann? Ist das wie eine Vibration mäßig? Also wie wenn ich das Handy auf den Arm lege und es geht dann richtig in die Tiefe? Oder wie kommt dieser Stoß in den Körper?
Ja, diese Welle spürt man nicht. Die geht 8 Zentimeter in die Tiefe und ich kann diese 8 Zentimeter, da kann ich die Energie steuern. Das heißt, ich kann wenig Energie in die 8 cm geben und kann viel Energie hineingeben. Und dann löst diese Welle, löst letztendlich viele Prozesse aus auf hormoneller Ebene. Es gibt einen sogenannten Human Growth Factor, der stimuliert die neue Bildung von Gefäßen. Wir wissen, die Gesamtdurchblutung verbessert sich. Wenn die Durchblutung sich verbessert, habe ich natürlich irgendwann mehr Sauerstoff, mehr rote Blutkörperchen wieder. Wir stimulieren Stammzellen, die wandern genau in diese Region, dort, wo sie gebraucht werden. Also das ist ein Prozess, der sehr komplex ist. Wir sprechen davon einer sogenannten Mechanotransduktion, das ist der genaue Ausdruck. Und damit werden eben die eigenen, körpereigenen Prozesse werden gefördert. Und das ist das Tolle an Stoßwelle. Es wird nichts zerstört, sondern es wird regeneriert. Und das scheint im Kopf genauso gut zu funktionieren. Wir wissen nur nicht, wie diese Regeneration im Kopf an welcher Stelle genau funktioniert. Aber wir wissen, wenn wir letztendlich mit unserer Energie in den Kopf gehen, an viele, viele Stellen, dann kommunizieren diese Zellen miteinander. Und somit können wir Verbesserungen manchmal erreichen. Aber beim Alzheimer ist letztendlich das Hauptziel primär erst zu verhindern, dass der Alzheimer fortschreitet. Und das scheint ziemlich gut zu funktionieren.
Ja. Und im sportlichen Bereich mit diesen Stoßwellen, da kann ich dann im Muskelbereich arbeiten.
Absolut, absolut. Also da habe ich schon Sportler mit kompletten Muskelabrissen der hinteren Oberschenkelmuskulatur behandelt, die ansonsten operiert worden wären, bei Zerrungen, bei Muskelfaserrissen. Das ist ja auch immer das Thema. Das wird ja häufig so ein bisschen zerredet. Ist ein Muskelfaserriss Typ 1, 2, 3, 4? Ich finde immer diese Graduierung sehr, sehr problematisch. Mir ist es eigentlich egal. Ich versuche dem Sportler so schnell wie möglich zu helfen. Und diese Tools biete ich an. Und wenn ich sehe, eine Stoßwelle macht Sinn, und das sehe ich bei sehr, sehr vielen Dingen, dann mache ich die, weil ich einfach weiß, er ist schneller wieder fit. Das heißt, wenn ich ihm anbiete, pass auf, durch die Stoßwelle bist du 50% schneller wieder fit, sind auch viele bereit, das anzunehmen. Man muss es ja nicht, weil viele Dinge heilen auch so, aber die Stoßwelle unterstützt ungemein. Und so kann ich die Stoßwelle im gesamten Körper, Muskulatur, Sehnen, Gelenke wunderbar einsetzen.
Okay, also wirklich dann, um on top das Ganze nochmal ein bisschen zu beschleunigen und zu unterstützen.
Genau so.
Okay, ja, das ist ja für mich als Rennradfahrer, dann habe ich hier auch noch die nächste Frage, das ist ja richtig klassisch. Natürlich, man vernachlässigt den Rumpf oder den Rücken und irgendwann erst, wenn es dann schmerzt, komme ich dann mal in die Gänge, dass ich da mal wieder was mache. Wie kannst du jetzt hier unterstützen in diesem Bereich, also dass man auch seinen Körper fit hält an Stellen, wo man jetzt nicht unbedingt immer so trainiert?
Ja, genau wie die kardiologische Untersuchung halte ich als Orthopäde eine präventive Untersuchung des Muskel- und Halteapparats für absolut zwingend notwendig. Nur, wann machen die Menschen das? Wenn sie Schmerzen haben. Man sollte schon vorher kommen und sagen, kannst du nicht mal einen Blick drauf werfen? Und das kann man heute durch sogenannte Funktionsuntersuchungen, die bei uns gemacht werden, sehr einfach machen. Dort wird strahlenfrei die Wirbelsäule untersucht. Wir machen eine sogenannte Pedografie, statisch und dynamisch, das heißt eine Fußdruckuntersuchung. Wir können die Beckenstellung angucken. Wir können sehen, ist die Wirbelsäule verdreht? Wie stark ist sie verdreht? Bei Skoliosen zum Beispiel, das kann auch mal das Röntgen ersparen. Wir machen eine Kraftmessung der Beinmuskulatur. Isokinetisch, man kann auf diesem Gerät gleichzeitig trainieren. Wir machen EMG-Messungen, um zu gucken, kann derjenige den Muskel ansteuern, nach Kreuzbandverletzung beispielsweise. Das ist ja nicht immer ein reines Kraftproblem, sondern ein Ansteuerungsproblem. Und das kann man alles toll trainieren. Und natürlich, wie du gerade gesagt hast, Bauch, Rumpf, Rücken macht ja nicht jeder ganz gerne. Da drückt man sich immer vor, kann man an diesem Gerät analysieren und trainieren im Biofeedback-Verfahren. Warum habe ich mir diese Geräte geholt? Weil genau da hatte ich natürlich auch mal meine Probleme. Dann gucke ich immer, was für ein Gerät könnte mir helfen. Und wenn es mir hilft, kann es wahrscheinlich auch vielen anderen helfen. Und ich muss vor allen Dingen immer was Spaß dabei haben. Und das ist das Tolle bei den Geräten. Man bekommt sofort ein Feedback. Außerdem trainiert ein Sportwissenschaftler mit. Der guckt im 1:1 dann zu, was man macht, steuert es individuell. Und das ist schon etwas Außergewöhnliches. Das gibt's hier im südwestdeutschen Raum so nicht.
Okay, ja, habe ich ja auch gesehen, wo ich jetzt anfangs hier bei dir durchs Fitnessstudio bin. Da ist ja immer, sag ich mal, Fachpersonal da, wo dann auch eingreift und immer wieder die Übungen, sag ich mal, verbessert, dass man hier auch nicht in die falsche Richtung geht.
Absolut, das ist für uns auch wichtig.
Ja, da war ja jetzt wirklich vieles dabei, also richtig gutes Wissen, auch für mich, dass ich jetzt hier nochmal das Herz und alles untersuchen lasse einfach und das auch alle 2 Jahre dann im Nachgang anschauen werde. Immer die klassische Frage zum Schluss, ist eigentlich dein größtes Ziel, dein größter Traum, aber da würde ich jetzt einfach mal auch noch auch auf mich eingehen, weil nach diesem, sag ich mal, nach dieser Corona-Pause, da ergibt sich jetzt für mich eine Frage. Mein Ziel war eigentlich dieses Jahr, dass ich auf jeden Fall nach Andermatt gehe und da die Gotthard-Furka-Runde machen werde. Das sind so 120 Kilometer mit 3500 Höhenmeter. Aktuell fühle ich mich eigentlich recht gut. Und denkst du, das ist noch umsetzbar für dieses Jahr für mich oder soll ich da wirklich langsamer rangehen?
Habe ich überhaupt keine Bedenken. Absolut umsetzbar. Das Problem sind nicht die 120 Kilometer, sind auch nicht die 3500 Höhenmeter, sondern das ist die Intensität, mit der du es machst. Nur das ist das Entscheidende. Alles andere ist überhaupt gar kein Problem. Wenn ich natürlich sage, ich will Bestleistung, will die Strecke mit 250 Watt durchfahren, sage ich, dann wird es wahrscheinlich eng werden. Wenn du aber sagst, nö, mir geht's darum, das einfach zu tun, ist das kein Problem.
Genau, so werde ich das auch umsetzen. Einfach tun, den ein oder anderen Kaffee auf dem Weg trinke und dann abgehakt.
Dann sehr ist gut. Es perfekt.
Genau, natürlich jetzt die Frage auch an dich. Was ist denn für dich so noch dein größtes Ziel, dein größter Traum, ob sportlich, privat oder hier mit der Praxis?
Ja, da gibt's noch viele Träume, die kommen manchmal ganz spontan. Wir haben früher oft am Megathlon teilgenommen, das war ein tolles Team-Event am Bodensee. Aber solche Dinge im Team, da war Adrenalin pur im Wechselbereich, sowas, das liebe ich einfach. Auf dem Niveau, wie wir es damals geschafft haben, schaffen wir es heute wahrscheinlich nicht mehr oder ich, aber wir passen uns an und ich mache ja noch OCR, Obstacle Course Racing, dort machen wir ja viele verrückte Dinge, da kriecht man über den Boden, hangelt etc. Ja, da an Meisterschaften weiterhin teilnehmen zu können mit meinen Freunden zusammen und so lange wie möglich gesund zu bleiben und dass der Körper mitmacht, vielleicht nicht mehr auf dem hohen Niveau, aber das ist für mich nicht so wichtig, sondern dass ich mit anderen noch was zusammen machen kann.
Okay, das war jetzt ein richtig toller Abschluss. Ich werde auch in den Shownotes dann alles verlinken, wie man dich erreichen kann. Das Team von euch, das ist dann das CEOS-Team, oder
nennt sich das? CEOS, das ist das Vitalhaus-Team, genau.
Das Vitalhaus-Team, okay. Ja. Sehr gut. Ja, du Alfred, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass ich jetzt wieder beruhigt nach Hause gehen kann und die nächsten Wochen weiter trainieren und eigentlich bisher dann auch das richtig angegangen bin. Wie immer, ich danke für deine Zeit, für deinen fachärztlichen Rat und dann wünsche ich uns noch eine gute Saison und gutes Trainieren. Also Alfred, halt die Stellung, jawohl, gell?
Dankeschön, vielen Dank.
Und wer jetzt noch wissen möchte, welche spannenden Gäste wir im nächsten Interview mit dabei haben, der schaut auf unserer Instagram-Seite PowerMenschOfficial vorbei. Bei Fragen und Anregungen melde dich gerne direkt bei uns. Kennst du besondere PowerMenschen oder PowerGirls oder bist selbst jemand mit einer beeindruckenden Story und Tipps für eine spannende Folge, dann freuen wir uns auf deine Nachricht. Um keine Folgen zu verpassen, abonniert bitte den Podcast. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich euch ewig dankbar. Bleibt gesund und sportlich. Bis zum nächsten Mal, euer Powermensch.